Ali Aytaç, das Elixier, Großstadtsyndrom, erschienen im Projekteverlag. Klappentext. Die Routinen heutiger, moderner Zeit, die es einem nicht erlauben, nachzudenken. Alles, was die Kontinuität dem Bewusstsein wegnimmt. Lichter der Großstädte, weswegen wir die Sterne vergaßen. Unser ganzes Getue, das uns selbst von uns fernhält. Expeditionen auf dimensionalen Reisen des Karrieremenschen Almira. Vorwort: Das Elixier, das zur Materie verwandelte Form der Langzeitstudie ist, fiel nach etwa 15-jähriger Ideenevolution aufs Papier. Zu diesem Zeitpunkt in der Dunkelheit der Nacht war es konsequent, aber dennoch näher zum Licht. Um wach bleiben zu können, wurde manchmal eine Tasse Kaffee, wenn nicht sogar eine Melodie, deren Sprache man nicht mal kannte, zur Hilfe genommen. Vor der Einsamkeit der Menschenmasse wurde weggelaufen, wo im Sonnenaufgang die Straßen noch nicht betreten wurden. In den verzweifelten Zeiten wurden lange erholsame Spaziergänge gemacht, um den herrlichen Duft des frisch auf dem Holzfeuer gebackenen Brots riechen zu können, um im Gedächtnis eingerostete Erlebnisse entfernen zu können, hat er oftmals sich selbst in sich beobachtet. Es wurde bedächtig und mühsam zu Papier gebracht. Das Elixier wurde etwa in anderthalb Jahren fertiggeschrieben. Das Elixier hat 2 harte Winter, ein paar Frühlinge und einen Herbst hinter sich. Es hat 2 Länder, Millionen von Menschen gesehen und viel Energie in sich gesammelt. Das Elixier hat Menschen, deren Namen es nicht kannte und vielleicht auch niemals kennen wird, manchmal erfreut und manchmal auch in Erstaunen versetzt. Das Elixier hat zuerst in der Türkei, später dann in Deutschland seine Leser umarmt. Ali Aytaç, Hamburg. Kapitel 1: Großstadtsyndrom. Als die Sonne hinter den Wolkenkratzern verschwand, färbte sie gerade die Fassaden orange. Der Himmel war unersättlich schön wie ein Tulpenfeld. Vögel, die auf den Masten der an der Elbe verankerten Schiffe saßen. Was würden die Großstadtmenschen, die zwischen Heim- und Arbeitsstätte pendelten, noch alles verpassen? Hatte man sich selbst vergessen, während man darauf erpicht war, seine Begierden zu stillen? Was meinte man zu suchen am Horizont? Almiras Blick blieb an der Wanduhr hängen. Nicht mal eine Stunde blieb, um aus dem kosmopolitischen Gewirr der Arbeitswelt zu entfliehen. Einen Großteil des Tages verbrachte sie in ihrem Büro. Um sich zu erholen und durchzuatmen, versandten ihre Blicke aus dem Bürofenster. Der Anblick der Menschen verhalf ihr, sich zu sammeln. »Almira, bist du noch nicht fertig mit der Arbeit? Gehen wir nicht?« fragte Maria. »Ich möchte noch eine Weile bleiben. Es gibt noch einiges zu erledigen.« »Wenn du dich uns anschließen möchtest, wir sind in unserem Stammlokal. Außerdem werden wir heute Nacht alle zusammen singen. Du wirst dich sehr amüsieren.« »Nein, vielen Dank. Falls du es dir noch anders überlegst, du weißt, wo du uns findest.« »In Ordnung. Wir sehen uns am Montag. Mach's gut. Wiedersehen.« Beim Blick aus dem Fenster sah sie Menschen, die warteten, um die Straße zu überqueren. Straßenmusikanten und Hundebesitzer. Seit geraumer Zeit war das Tempo der Stadt Almiras Leidenschaft. Sie wachte vor Sonnenaufgang auf und ließ sich vom mit dem Sonnenlicht steigenden Rhythmus der Straße mitreißen. Um ihre Trägheit am Morgen zu überwinden, trank sie starken Kaffee. Nur so kam sie zu sich. Manchmal liebte sie den Geruch des Regens, die Ruhe des Schnees oder die ersten wärmenden Sonnenstrahlen voll aus. Danach verlagerte sie ihre Gedanken auf ihre Arbeit und die bevorstehenden Tätigkeiten. Dabei warf sie einen Blick auf die Aufgabenliste und machte Pläne für den Folgetag. Dies waren manchmal Sitzungen, Vorträge, neue Projekte, manchmal aber auch Pläne für kleine Ferienausflüge mit Freunden am Wochenende. Es war seltsam, aber diese Morgenrituale fingen an, ihr nicht mehr den gewohnten Genuss zu verschaffen. Eigentlich interessierte sie sich weder für Regen, Sonne und Schnee, noch für die ersten Geräusche von der Straße. Sogar ihr Kaffee schmeckte ihr nun nicht mehr. Sie hatte tags zuvor sowieso Magenbeschwerden bekommen, nachdem sie Kaffee getrunken hatte. Nein, diese Situation war sicherlich sonderbar. Irgendwas lief schief die letzten Tage. All ihre Taten wurden ab diesem Zeitpunkt bedeutungslos. Die ersten Tage verbrachte sie hauptsächlich damit, ihre Morgenrituale zu hinterfragen. Doch nach einer Weile gestand sie sich ein, dass sie sich selbst betrog und dass das Ausmaß der Wirklichkeit noch viel erschreckender war. Ihr Hinterfragen vertiefte sich so sehr, dass sie anfing zu denken, dass ihre Existenz ein bloßes Hinnehmen oder nichts anderes als die Zahl Pi wäre. Almira fühlte sich nirgendwo zugehörig. Die Fremdheit zu allem brachte sie am meisten durcheinander. Nichts, was sie tat, konnte sie ihr eigen nennen. Zeit ihres Lebens hatte sie sich nie so wurzellos und ungebunden gefühlt wie jetzt. »Nein, das kann nicht sein. Mein Leben war leicht und lief in gewohnten Bahnen. Alles funktionierte von allein. Woher kommt nun dieser Zustand?« dachte sie bestürzt, war sich aber auch darüber im Klaren, dass sie eine Entscheidung treffen musste. Das Leben könnte genauso weitergehen wie bisher. Auch wenn es schwer fallen würde, könnte sie sich wieder an den Kaffeegeschmack gewöhnen, in ihre Welt eintauchen und ein paar Topfblumen nicht verwelken lassen. Aber wenn diese Fragen sie weiter beschäftigen würden, wenn diese aus ihrem Inneren schreienden Fragen die Macht über sie ergreifen würden, was dann? Sie konnte das nicht unterdrücken. Innerlich damit kämpfend fragte sie sich, wer bin ich? Bin ich wirklich? Ganz leise. Einen Moment lang erschrak sie über sich selbst. Sie dachte, sie steht kurz davor, verrückt zu werden. Mit der Last ihrer Gedanken setzte sie sich auf ihren Sessel. Um von ihren Gedanken wegzukommen, begann sie, ihren Schreibtisch aufzuräumen. Ihr Blick blieb dabei an der Notiz hängen, die am PC klebte. Der Tag war noch nicht zu Ende. Sie hatte sich notiert, den Einkauf zu erledigen. Auch wenn die Notiz ihr nicht gefiel, etwas Übliches und Gewohntes erledigen zu müssen, beruhigte sie. Sie zog ihren roten Mantel an, um das Büro zu verlassen. Sie sah sich im Bürospiegel an. Dort sah sie eine hübsche, erschöpfte Frau um die 30, mit langen schwarzen Haaren. »Almira, bist du das?« fragte sie ihr Ebenbild. »Wirst du auch nach Jahren so aussehen?« Sie lächelte sich spöttisch an. »Almira, komm schon, du hast nur so viel Bedeutung, wie du dir selbst geben kannst. Mach dich auf den Weg«, sagte sie. Eigentlich fiel es ihr nicht schwer, sich zu überreden, wenn es um Reisen ging. Wie ein Erste-Hilfe-Kasten stand immer eine Reisetasche in einer Ecke ihrer Wohnung bereit. Alle Menschen, die Almira kannten, glaubten, dass sie fürs Reisen erschaffen wurde. Ferne Länder und unterschiedliche Lebensarten interessierten sie. Sie studierte alle Details über das Alltagsleben und die Bräuche der besuchten Orte. So sammelte sie viele Erinnerungen an die verschiedensten Länder. Mit viel Toleranz und ohne Vorurteile akzeptierte sie jedes Wesen, wie es war, und verlangte nie mehr als das, was es tun konnte. Sie dachte, dass jeder Moment nur ein einziges Mal gelebt wird. Für manche war das ein verrückter Gedanke. »Keiner meiner Atemzüge wird sich je wiederholen. Jeder Moment ist ein neues Werden und neues Leben«, sagte sie. Immer wenn ihr ihre Freunde humorvoll zuriefen, »Almira, komm zurück zu unserer Welt«, antwortete sie mit ihrer warmen und zarten Stimme. »Ja, ich komme zurück zu eurer Welt. Egal, was du tust, sei dort, wo du bist. Los, es ist Zeit zum Einkaufen«, sagte sie und machte sich zurecht. Kapitel 2 Supermarkt. Zwischen den Regalen machte sie sich auf die Suche nach dem, was sie brauchte. Sie hatte sich eine Einkaufsliste angelegt, weil sie in diesen Tagen alles vergaß. Sie warf einen Blick auf die Liste. »Muss denn die Einkaufsliste eines alleinlebenden Menschen so lang sein?«, fragte sie sich. Sie erinnerte sich an die Party, die sie für ihre Freunde vorbereiten wollte. Sie wollte sie auf die bestmögliche Art und Weise bewirten. Das Stadtleben hatte einige Vorteile zu bieten. Ein eigenes Haus, ein Auto und natürlich Geld. Das Angebot war hervorragend. Für manche war das ein freies Königreich. Doch nach einiger Zeit bedeutete dies, das Erreichte nicht zu verlieren, zu sichern und gierig noch mehr zu arbeiten, um noch mehr zu besitzen. Zum Sklaven für den Schutz des Königreichs, zum Gefangenen der eigenen Begierden zu werden, dies alles war für ein Leben unter besseren Verhältnissen. Doch danach war es ein erschöpfteres, einsameres und vergängliches Leben. Verantwortungen, sie waren die Fesseln der Freiheit. Ein riesiges Open-Air-Gefängnis. Die Körper für kurze Zeit von hier nach da tragen und sich dann entfernen. Danach die Rückkehr in das Rad der Zeit. Dies alles sollte kein Problem darstellen. Gewohnheiten fingen an, mechanische Gesellschaften zu bilden, Bedingungen, die nicht offen für Hinterfragungen waren und für die Akzeptanz ein Grundprinzip darstellte. Egal, wohin du gehst und was du tust, mache, arbeite, produziere, konsumiere und fange wieder von vorn an. So wurden die Menschen programmiert, Städte und das Leben in diesen. »Dieb! Ein Dieb! Sie sind ein Dieb!« Almira schaute sich um zu begreifen, was passierte. Sie sah die alte Supermarktangestellte auf sich zukommen. Ohne Atem zu holen, reihte die Frau hektisch Wörter aneinander.
»Euretwegen gibt es keinen Frieden in diesem Land. Ich habe Angst um mein Leben. Ich kann nicht einmal mehr unbesorgt auf die Straße gehen. Ihr steckt hinter allem Übel. Diebstahl, Raub, Überfälle. Ihr lebt von unseren Steuern und fügt uns Schaden zu. Das ist nicht mehr zu ertragen.«
Amalasant wurde feuerrot. Sie schrie wie verrückt.
»Dieb, Dieb, Sie sind ein Dieb!«
Ein anderer Mitarbeiter, der Ladendetektiv, fing ebenfalls an,
»Dieb, Dieb!«
zu rufen. Alle anderen näherten sich ihnen, um zu verstehen, was vorgefallen war. In einer Metropole war dies keine oft vorkommende Situation. Niemand kümmerte sich um andere. Individualität stand an oberster Stelle. Amalasant und der Sicherheitsangestellte näherten sich Almira und bildeten zusammen ein kleines Dreieck. Der Ring aus der Menschenmenge um sie herum wurde immer enger. Dies war eine erstaunliche Situation. Im modernen Leben war das einzige Ergebnis der Individualität der Zustand der Eigenverantwortung. Dies ging über die Rücksicht zu anderen hinaus, bis zur Existenz in der eigenen Fantasie. Menschen fanden mit ihren Tagträumen Halt im Leben. In Gedanken erklommen sie Berge und atmeten die frische Luft der grünen Wälder tief in ihre Lungen hinein, lebten dort, wo sie noch nie waren, waren beliebteste Menschen, fuhren in ihren Luxuskarossen und befanden sich in den angesagtesten Clubs. Was konnte der Mensch nicht alles machen in seinen geheimen Fantasien? Grenzen, Verbote, Regeln und Genügsamkeit standen nicht zur Debatte. Eine geheime Flucht von einer Art, wie sie niemand erahnte und erahnen konnte. Eine Flucht ohne Kompromisse, ohne Notwendigkeit von Flugtickets oder gar Geld. Sobald du dich von der Umgebung abstrahierst, bist du in deiner eigenen Fantasie. Du bist in deiner Welt, wo du glücklich bist, Recht hast, wo du das Verhalten dir gegenüber belohnen oder bestrafen kannst. In deiner Fantasie bist du König und Vollzieher. Amalasant wandte sich, bekräftigt vom Ladendetektiv, der Kundschaft zu.
»Seht ihr, wie kaltblütig sie doch ist, wie sie uns betrachtet, als ob gar nichts wäre!«
Die sich nähernde Menge bildete nun eine Fleischwand um Almira herum. Almira schaute in die Augen der Angestellten. Sie versuchte, den Ernst ihrer Worte aus ihren Augen abzulesen. Alles an ihr beschuldigte Almira. Die junge Frau war fassungslos. Ihre Beine fühlten sich so schwer an, dass sie den Eindruck hatte, sie wären mit eisernen Ketten am Boden gefesselt. Der Sicherheitsangestellte näherte sich nun Almira. Die junge Frau wollte einen Schritt zurücktreten, aber sie konnte sich nicht rühren. Ihre Beine fühlte sie nicht mehr. Ihr regungsloser Körper war nun wie eine atmende, steinerne Statue. Ihr Herz stand fast still. Sie fühlte, wie sich das Blut aus ihren Adern zurückzog. Mit einer lautstarken Stimme und mit gehobener Hand fragte der Ladendetektiv,
»Wer bist du? Wie heißt du?«
Ungeachtet ihrer Umgebung schloss Almira fest ihre Augen. Sie durchlebte Furcht, Aufregung und außerordentliche Gefühle. Das, was sie gerade durchlebte, wollte sie nicht wahrhaben. Mit einer aus ihrem Inneren kommenden Stimme antwortete sie,
»Ich bin eins, ich bin ganz.« »Wir sind eins, wir sind eins«,
hallte es im Supermarkt mit einer lauter werdenden Stimme.
»Eins!«
Der Supermarkt fing an, wie eine Fata Morgana zu verschwinden. Irgendetwas geschah. Almira wollte etwas berühren, um sich in Sicherheit zu wähnen, aber ihre Hände konnten die Regale nicht festhalten. Ihre Furcht stieg mehr und mehr. Sie versuchte noch einmal, sich festzuhalten und sich zu retten. Außer in die Luftleere zu schlagen, brachte ihr dies nichts ein. Ihre Bemühungen waren umsonst. Nicht nur die Regale waren durchsichtig, auch das Sichtbare verschwand schnell im Nichts. Mit letzter Kraft rief Almira,
»Was ist los? Wo seid ihr? Hört mich denn niemand?«
Es kam keine Antwort. Ihr wurde klar, dass niemand sie hörte. Die Leinwand säuberte sich. Ein grellweißes Licht übernahm die Macht über das Ganze. Alles verschwand in einem Augenblick. Es war unmöglich für Almira, dies zu verstehen. Es erschien unlogisch. Alles geschah innerhalb einer Sekunde. Amala Sand, der Ladendetektiv, der Supermarkt, nichts und niemand waren übrig geblieben. Die Ereignisse hatten Almira total verwirrt. Sie verstand die Welt nicht mehr. Ihr Körper war wie verriegelt. Er reagierte nicht mehr. »Bin ich tot? Sterbe ich gerade? Nein, nein!« schrie sie auf. »Das kann es nicht gewesen sein. Das darf es nicht. Es kann nicht sein. Ich muss wohl träumen. Gleich werde ich aufwachen und alles wird wie früher. Die Erde, auf der ich lief, die lebendigen Menschen, die Gebäude, das alles kann doch nicht plötzlich verschwinden. Nein, das akzeptiere ich nicht. Das sehe ich nicht ein.« Ihre Auseinandersetzung mit sich selbst brachte kein Ergebnis. Alles geschah außerhalb ihrer Kontrolle. Almira hatte nur noch die Rolle des Zuschauers inne. Sie durchlebte eine tiefe Erschütterung. Es machte sie fertig, keinen blassen Schimmer darüber zu haben, was geschah. Die Hilflosigkeit und das Chaos, die das Unbekannte mit sich brachte, waren am schlimmsten. Die Leichtigkeit, dessen Quelle sie nicht kannte, die sie aber spürte, stärkte sie. Die Last auf ihren Schultern war verschwunden. Warum fühlte sie sich so dermaßen erleichtert? Das unerklärlich Geschehene, lauter unbeantwortete Fragen vor ihr. Sie war kurz davor, ihren Verstand zu verlieren. Kapitel 3: Das Leben in Agora. Sonnenstrahlen schienen verspielt durch die Lücken der Blätter auf Almira, während ein süßer Wind wehte. Ein auf ihrem Gesicht landender Schmetterling ließ sie aufschrecken. Ohne ihn zu verletzen, nahm sie ihn in ihre Hand und ließ ihn fortfliegen. Sie verspürte den Wunsch, ihre Lungen mit frischer Luft zu füllen. Sie atmete tief ein. Dabei nahm sie auch viele verschiedene Düfte wahr. Den Duft der samtartigen Wiese, auf der sie saß. Den Geruch der Erde oder gar den Duft des von den Bäumen fließenden Harzes. Alles nahm sie wahr. Sie freute sich so sehr, als ob sie das erste Mal in ihrem Leben diese Düfte wahrnehmen würde. »Ich lebe! Ich bin am Leben!« Die Erschöpfung der Jahre war wie weggeblasen. Sie dachte an den Supermarkt und verzog dabei ihr Gesicht. Schlimme Sachen hatte sie dort erlebt. Menschen, Gebäude, das Gefühl der Materie, alles war verschwunden. Sie war gefangen in der Sinnlosigkeit. Sie dachte, sie müsste das Geschehene sofort aus ihrem Gedächtnis löschen. Sie wollte sich nie wieder daran erinnern. Almira mochte es am liebsten, sich auf die mit Moos bedeckten Felsen an den Berghängen zu legen, den ganzen Tag im Sonnenlicht zu baden und wie Kinder bis zur Erschöpfung zu lachen. Sie begab sich auf den Weg, um die Gegend zu erforschen. Um die Wiese zu genießen, zog sie ihre Sandaletten aus. Die Seele baumeln zu lassen, tat ihr gut. Das Erlebte tat sie als Traum ab. Meine Erschöpfung brachte mich zum Halluzinieren. Wie konnte ich mich nur dermaßen zermürben? Egal, was geschah. Es war für Almira nicht real. Das konnte sie sich nicht eingestehen. Die Sirene des in den Hafen einlaufenden Schiffes unterbrach die Stille. Aufgebrachte Menschen schienen irgendetwas nicht verpassen zu wollen. Almira sah, ihre Blicke zum Hafen richtend, die Schiffe. Die Sirene bedeutete, dass sich die Menschen bereit machen sollten. Meistens luden die Schiffe ihre Waren ab und fuhren dann weiter. Zum Entladen der Schiffe mussten die Sklaven schnell sein. Zeitverlust kam gar nicht in Frage. Das Sirenengeheul nahm Almira die Ruhe. Sie nahm wahr, dass sie nicht halluzinierte. Das, was sie erlebte, war auch kein Traum. Um zu erfahren, wo sie gelandet ist, lief sie in Richtung der Menschen. Inzwischen fing das Entladen der Schiffe an. Die aus fernen Ländern stammenden Waren wurden von Händlern in den Agoren verkauft. Die Agora war ein oben offener, mit verschiedenen Läden umgebener Platz, wo sich Menschen trafen und unterhielten. Es war dort durchaus üblich, Menschen unterschiedlicher Nationen zusammenzusehen. Amira wollte die Menschen betrachten. Kurz vor dem Marktplatz wurde sie langsamer. Sie war der Meinung, sich verstecken zu müssen. Sie schaute den von der Sonne dunkel gebräunten Sklaven zu, wie sie die Waren trugen. Vom Schiff wurden Kästen, Amphoren, Stoffballen und Früchte entladen. Sie versuchte zu verstehen, wo sie ist. Die Kleidung der Menschen und die Sachen sahen aus, als stammten sie aus vorchristlichen Epochen. Wie kam sie hierher? Sie musste mit jemandem reden, nur so konnte sie das Dilemma lösen. Doch um zu reden, musste sie sich zuerst beruhigen. Mehr Aufregung würde ihr nichts einbringen. Eine schnelle und gesunde Entscheidung musste getroffen werden. Die Fassungslosigkeit hatte sie ohnehin schon genug durcheinandergebracht. Almira fing wieder an, Richtung Marktplatz zu gehen. Den ersten Menschen, den sie treffen würde, wollte sie ansprechen. Hafenstädte und ihre Geschichten waren ihr nicht fremd. Schließlich lebte sie in einer der größten Hafenstädte Europas. Trotzdem fragte sie sich, ob es nicht doch ein unbekannter Ort in Hamburg sein könnte. Das, was sie dachte, war aber sehr unwahrscheinlich für sie. Der fremde Ort und die unbekannte Zeit brachten Almira dazu, behutsam zu handeln. Sie beobachtete ihre Umgebung sehr vorsichtig. Gegen eventuelle Gefahren war sie gewappnet. Sie fürchtete sich. Irgendein Zeichen zu finden wäre gut gewesen. Resigniert lief sie weiter. Der Marktplatz war sehr beliebt. Für den Verkauf hatten die Händler ihre Waren geschmückt. Um das Interesse der Frauen zu wecken, wurden Stoffe sorgfältig auf Leinen gehängt. An den Verkaufsständen wurde Obst zur Schau gestellt, so sorgfältig, als hätte alles Obst und Gemüse die gleiche Größe. Das A und O eines Marktplatzes, nämlich verschiedene Gewürze und Farbstoffe, hüllten die Gegend in eine Farbenpracht ein. Quer über den Marktplatz waren zum Schutz vor der gleißenden Sonne Markisen angebracht. So war der Marktplatz von allen Seiten für einen angenehmen Ein- und Verkauf geschützt. Reisende, die in den Herbergen speisten, Frauen, die ihnen Essen und Getränke servierten. In einigen Ecken eingenickte Menschen, teils wegen der Sonne und teils wegen der alkoholischen Getränke. Lebendiges Stadtleben. Leute, die sich einordnen oder nicht anpassen konnten. Selbst wenn sich Epochen, die Bilder oder Menschen veränderten, das Erlebte blieb immer gleich. Manche passten sich den Regeln der Zeit an und schwammen mit, andere ertranken darin. So lief die Routine immer weiter. Die Helden waren offensichtlich. Die Akteure genehmigten sich eine Pause oder feierten Jubiläen, indem sie einen Schlusspunkt in ihrem Leben setzten.